Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Geopolitik.
Türkiye İttifakı'nın İstanbul'da bugün.
Ein rotes Fahnenmeer. Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen sind in den letzten drei Wochen gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan auf die Straße gegangen. In Istanbul, in Ankara, in Izmir und vielen anderen Städten der Türkei. Ausgelöst wurden die Proteste durch die Verhaftung von Ekrem İmamoğlu, Istanbuls populärem Bürgermeister und Erdogans größtem Rivalen. Inhaftiert unter fadenscheinigen Gründen.
Her şeyi kendi yaptığı halde Erdoğan asla sorumluluk üstlenmiyor.
Das hat einen regelrechten Proteststurm ausgelöst im Land. Wie hast du das erlebt, Volker, da mittendrin?
Ja, wie du schon gesagt hast, es war ein regelrechter Proteststurm. In den ersten Tagen versammelten sich jeden Abend Zehntausende, vielleicht Hunderttausend, man muss bei Zahlen immer etwas vorsichtig sein in der Türkei, vor dem Rathaus in Istanbul und haben ihrer Empörung Ausdruck gegeben. Es gab aber auch viele junge Menschen, die unabhängig davon auf die Straße gingen. Diese junge Generation, das sind Menschen, die eigentlich ihr ganzes Leben unter Erdogan verbracht haben. Also sie haben nie einen anderen, vielleicht haben einen anderen Präsidenten erlebt, aber nie einen anderen mächtigen Mann im Staat. Und viele haben den Eindruck, es muss sich etwas verändern, es muss etwas passieren. Und wenn jemand weggesperrt werden kann, einfach weil er die Chance hat, Erdogan am Wahltag zu schlagen, dann ist das auch so eine Stunde der Wahrheit für die türkische Demokratie. Ja. Und das ist die Stimmung im Land. Sind viele überzeugt, jetzt steht das Land wirklich am Scheideweg und man muss jetzt aufstehen und sich dagegen wehren.
Und jetzt lass uns mal schauen, Volker, was zur gleichen Zeit in Brüssel passierte. Da gab es nur wenige Tage nach Beginn der Proteste gleich zwei gewichtige Treffen mit der Türkei. Die Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union und der Türkei kamen zusammen. Und am gleichen Tag, ebenfalls in Brüssel, wird der türkische Außenminister Hakan Fidan von den NATO-Außenministern empfangen. Eine innige Umarmung zwischen Fidan und dem amerikanischen Außenminister Marco Rubio rundeten das Bild ab. Die Türkei wird regelrecht hofiert, zum unverzichtbaren Player erklärt. Kritische Fragen zu den Protesten gab es keine. Die EU und die NATO schwiegen sich dazu aus. Denn es geht um Geopolitik. Und da ist und bleibt die Türkei scheinbar unverzichtbar. Um das große Ganze hier besser zu verstehen, freue ich mich heute, unseren langjährigen Türkei-Korrespondenten Volker Papst in NZZ Geopolitik zu Gast zu haben. Hallo Volker, ich grüße dich.
Hallo Marlen.
Saygıdeğer Büyükelçiler.
Volker, die Türkei für den Westen unverzichtbar. Einem ist das jedenfalls schon lange vollkommen klar.
Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini
Präsident Erdogan. Während des Monats Ramadan hielt er beim Fastenbrechen eine Ansprache und sagte in aller Deutlichkeit, es wird für Europa ohne die Türkei immer unmöglicher, seine Existenz als globaler Akteur zu bewahren. Europäische Sicherheit ohne die Türkei sei undenkbar.
Teşekkür ediyor.
Volker, was meint er damit? Die Türkei ist für Europa unverzichtbar.
Erdogan hat verstanden, dass die Türkei stark an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren. Darauf hat er auch hingearbeitet, aber es sind auch einige Ereignisse, die dazu beigetragen haben. Ganz wichtig ist, was seit Trumps Amtsantritt in den USA geschehen ist, die wachsenden Zweifel daran, inwiefern sich Europa noch auf den amerikanischen Schutzschirm verlassen kann. Europa muss die Sicherheit mehr in eigene Hände nehmen und braucht dafür neue Partner oder muss Partnerschaften ausbauen. Und da spielt die Türkei eine ganz wichtige Rolle. Und das sieht man auch. Also wenn Europa in den letzten Wochen und Monaten Gipfeltreffen abgehalten hat, Diskussionsrunden abgehalten hat, um die Sicherheit und Verteidigungspolitik zu stärken, war die Türkei immer mit am Tisch.
Ja.
Also bei dieser Koalition der Willigen, die der britische Premierminister Keir Starmer ins Leben gerufen hat, da ist Erdogan dabei. Es gab in Frankreich ein Treffen aller Generalstabschefs, also aller Chefs der Armeen von 30 europäischen Staaten. Auch da war der türkische Generalstabschef dabei. Mhm. Der hat sich dann auch nochmal gesondert getroffen mit seinen französischen und britischen Amtskollegen, haben dann auch Bilder gemacht und in den sozialen Netzwerken geteilt. Also da die drei großen Streitkräfte in Europa halten zusammen. Also natürlich auch die Symbolik spielt eine Rolle, aber es zeigt einfach, die Türkei spielt wirklich in der obersten Liga mit.
Also wird wirklich hofiert, die Türkei. Also das zeigt auch Erdogan, egal wie autoritär er regiert, da drückt der Westen alle Augen zu.
Ja, das ich glaube, die rechtsstaatliche und demokratische Situation der Türkei hat momentan einfach aus westlicher Sicht eine untergeordnete Bedeutung, um das mal diplomatisch auszusagen, weil andere Dinge wichtiger sind. Mhm. Aus den USA ist sowieso keine Kritik zu erwarten. Also seit Trumps Amtsantritt spielen demokratische Missstände in Ländern aus amerikanischer Sicht keine große Rolle mehr. Das haben wir ja in vielen Beispielen gesehen. Und also ich fand, in der Türkei war es besonders deutlich, weil ein Tag oder zwei Tage nach Imamoglus Verhaftung überschüttete Trump ja eigentlich Erdogan mit Lob, was er für ein toller Anführer seines Landes sei. Und mit keinem Wort wurde erwähnt, was da eigentlich innenpolitisch passiert. Mhm. Aus den USA ist momentan in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bei Partnerstaaten kein großer Druck zu erwarten.
Mhm. Was macht denn die Türkei für den Westen so wertvoll?
Ja, also genau. Die Türkei ist ein sicherheitspolitischer Schlüsselpartner für Europa und deswegen haben andere Fragen einfach nicht die gleiche Bedeutung. Das kommt nicht von ungefähr. Also die Türkei auf jeden Fall ist ein NATO-Mitglied, das weiß man, aber es hat auch die zweitgrößten Streitkräfte der NATO. Also nach den USA hat kein Land so große Streitkräfte wie die Türkei. Und die türkische Armee ist kampferprobt. Es geht da vor allen Dingen um diese Einsätze, die in Nordsyrien durchgeführt werden, aber auch im Irak. Das heißt, es ist eine Armee, die auch eine gewisse Übung im Kampf hat. Also das erhöht natürlich die Schlagkraft. Und bei dieser Diskussion, ob man Friedenstruppen, Sicherheitstruppen in die Ukraine stationiert, ist die Türkei ein Kandidat. Wie gesagt, kampferprobte Armee in großer Zahl, gut ausgerüstet. All das sind Faktoren, die eine Rolle spielen.
Und da rückt eben die Türkei stärker in den Blick.
Ja.
Erstaunlich finde ich aber hier auch, die Europäer spielen ziemlich mit offenen Karten.
Can I say that the Turkish Defence Industrial Base is really impressive?
Schon Mitte Februar, kurz nach der Sicherheitskonferenz in München, als den Europäern der Schrecken nach J.D. Vances Rede noch in den Knochen saß, da hielt NATO-Generalsekretär Mark Rutte eine Rede vor den Verteidigungsministern in Brüssel.
Into President Erdogan's office, so that is really important.
Er sprach über Europas Sicherheit. Und da kam er auch auf die Türkei zu sprechen. Was genau will er von Erdogan?
Ja, also er betont die Wichtigkeit der Türkei und ganz besonders hebt er die türkische Rüstungsindustrie hervor.
Ja.
Und er sagt, die sollen ihre Produktion hochfahren. Und egal, welche Kapazitäten sie erweitern, in ein paar Jahren werden die ausgelastet sein, weil das Geld und das Interesse ist da.
In terms of stimulating that defense industry, now tell them the money is there, produce, produce, produce.
Die Türken sollen aufrüsten, maximalst zu Europaschutz.
And make sure that we stay safe here.
Ja. Es ist auch tatsächlich so, die türkische Rüstungsindustrie hat wahnsinnige Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Die Türkei war ein sehr großer Importeur von Rüstungsgütern lange Zeit und für Erdogan war das immer ein strategisches Ziel, dass man möglichst unabhängig wird und selber sich ausrüsten kann, um auch nicht von Sanktionen betroffen werden zu können. Natürlich ist man nicht völlig unabhängig, aber die Türkei hat wahnsinnige Fortschritte gemacht. Also bekannt ist zum Beispiel, natürlich sind die Drohnen, diese Bayraktar-Drohnen, also das aus dem Hause Baykar, die wurden eingesetzt in Libyen, in Aserbaidschan und
in der Ukraine.
Ja, anfangs auch in der Ukraine. Dieses Unternehmen ist das bekannteste türkische Rüstungsunternehmen, die expandieren auch. Also sie haben jetzt Piaggio, das ist ein italienischer Rüstungsunternehmen, also es ist nicht der mit der Vespa, aber ein anderer Zweig. Den haben sie übernommen, wollen gemeinsam Drohnen entwickeln. Also das ist mal das eine, aber es geht auch darüber hinaus. Also die Türkei baut Trainingsflugzeuge, baut sie, die jetzt nach Spanien verkauft werden sollen. Die Türkei baut Kriegsschiffe und sie haben große, große Kapazitäten, um Munition zu produzieren.
Mhm.
Schon unter der Biden-Administration, als die Amerikaner in großer Zahl Munition in die Ukraine lieferten, haben amerikanische Firmen türkische Produktionslinien aufgekauft, um dann in Texas wieder aufzubauen, weil sie einfach diese Löcher stopfen mussten, die dadurch entstanden sind. Und ich erzähle das alles, um zu zeigen, die türkische Rüstungsindustrie ist wirklich sehr stark, ist in gewissen Bereichen wie den Drohnen technologisch führend und ist deswegen einfach ein wichtiger Faktor.
Ja. Okay. Und klar, das gibt Erdogan natürlich auch starke Karten in die Hand, wenn die NATO-Länder wollen, dass er Rüstungsgüter produziert und exportiert und verkauft. Welche Rolle spielt denn da auch die geografische Nähe zu Europa?
Die Türkei ist ein Brückenstaat par excellence. Da reicht ein Blick auf die Landkarte. Mhm. Ein Teil des Landes befindet sich in Europa, der Großteil befindet sich in Asien. Die Türkei hat die Kontrolle über die türkischen Meerengen. Also damit ist gemeint der Bosporus, die Meerenge, die durch Istanbul verläuft und die die Stadt Istanbul in einen asiatischen und europäischen Teil teilt. Ja. Aber auch die Dardanellen, die etwas weiter westlich sind. Und alle Schiffe, die ins Schwarze Meer hinein oder hinaus wollen, müssen durch den Bosporus. Mhm. Deswegen spielt die Türkei eine wichtige Rolle bei den Getreideexporten. Das war ja das große Thema, als der Krieg ausbrach in der Ukraine. Die Kontrolle durch den Bosporus bedeutete auch, dass die Türkei entscheiden konnte zu Beginn des Krieges, wir lassen keine Kriegsschiffe mehr durch den Bosporus fahren. Mhm. Und das bedeutet, dass Russland mit Ausnahme der Schiffe, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Schwarzen Meer befanden, keine neuen Schiffe mehr hineinkriegt.
Ja.
Und dadurch hat sich das Kräftegleichgewicht stark verschoben. Also die Türkei kann sehr direkt auf das Kräfteverhältnis im Schwarzen Meer einwirken durch die Kontrolle über diese Meerengen. Und das Schwarze Meer ist ein sehr wichtiger Schauplatz im geopolitischen Ring zwischen dem Westen und Russland.
Also man wird irgendwie zum Bittsteller, wenn man da durchfahren will.
Genau, also es gibt einen Vertrag aus den 30er Jahren, der eigentlich regelt, wann wer durch den Bosporus hindurchfahren darf. Aber dieser Vertrag gibt der Türkei auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Und es war anfangs des Krieges nicht klar, ob die Türkei sich entscheiden wird, den Bosporus zu schließen für Militärschiffe, hat das aber gemacht.
Ja.
Und das war ein wichtiger Zug und zeigte auch, welche Bedeutung das Land hat durch seine geografische Lage. Das geht aber auch darüber hinaus, die geografische Lage. Die Türkei ist ein wichtiges Transitland für Energie.
Ja.
Früher ging russisches Gas oder Gas aus Asien, wenn wir es so nennen wollen, floss über ukrainisches Territorium vor allen Dingen nach Westen. Das geht nicht mehr, das hat Kiew unterbunden. Die Alternativrouten führen durch die Türkei, also sowohl von russischem Gas, aber auch von Gas aus Zentralasien, aus Iran. Wenn man diese Quellen anzapfen will, dann geht das, nur schon aus geografischen Gründen, eigentlich nur durch die Türkei.
Das heißt, für den Westen ist es auch deshalb wichtig, die Türkei als Partner zu sichern, weil es eben die Drehscheibe ist für den Energiebedarf, den man dringend braucht in Europa.
Also zumindest für den aus Asien. Man sucht ja auch nach anderen Quellen, aber ich will einfach sagen, dass für die Verknüpfung oder für die Verbindung von Europa mit dem Osten ist die Türkei als Brückenstaat, als Staat auf beiden Kontinenten einfach prädestiniert, eine Schlüsselrolle zu spielen. Und das zeigt sich sicherheitspolitisch, das zeigt sich energiepolitisch, das zeigt sich auch im Handel. Und all diese Faktoren erhöhen das Gewicht des Landes.
Gut, aber kann der Westen der Türkei denn vertrauen als Partner? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt den Ukraine-Krieg anschauen, da tanzen die Türken ja nicht gerade auf westlicher Linie, wenn ich das mal so sagen darf. Die machen ja etwa bei den Sanktionen gegen Russland nicht mit.
Ja, die Türkei, genau, hat bei den Sanktionen nicht mitgemacht, weil sie auch immer noch eine gewisse Abhängigkeit von Russland hat, in energiepolitischer Sicht, aber auch zum Beispiel was Tourismuseinnahmen angeht. Russland ist der wichtigste Markt und Russland und die Türkei haben ein sehr kompliziertes, vielschichtiges Verhältnis. Es ist aber trotzdem so, dass die Türkei mit dem Überfall auf die Ukraine keineswegs einverstanden war. Die Türkei möchte nicht, dass das Schwarze Meer zu einem russischen See wird und hat ja auch die Ukraine sehr früh unterstützt. Also ich habe schon die Bayraktar-Drohnen genannt und es ging auch darüber hinaus. Also die Türkei fährt da eher so eine Art Balance- oder Schaukelpolitik. Also man unterstützt die Ukraine, aber nur so weit, dass man die Russen nicht nachhaltig verärgert. Das war so etwa die Formel, wie die Türkei gemacht hat. Und davon lässt sie sich auch nicht abbringen. Erdogan nennt das anders, also er spricht von einer Außenpolitik von 360 Grad, also dass er halt in alle Richtungen versucht, sich da abzusichern.
Also er laviert zwischen den Blöcken so quasi.
Er laviert zwischen den Blöcken, hat aber durchaus seine eigenen Interessen und die Kunst ist, dort mit Erdogan zusammenzuarbeiten, wo sich die Interessen überlagern. Und das ist genau das, was der Westen ja versucht, eben bei der Rüstung, bei der Sicherheitspolitik. Und gleichzeitig ist es halt so, diese viel zitierte Schlüssel- oder Brückenfunktion der Türkei hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass die Türkei zu einem sehr wichtigen Schlupfloch wurde für die Russland-Sanktionen, also diese sogenannten Parallelimporte, dass türkische Händler etwas importiert haben, das auf der russischen Sanktionsliste war und dann auf zwielichten Wegen gelangten dann die Waren doch weiter nach Russland. Das ist dem Westen ein Dorn im Auge. Da haben vor allen Dingen die USA vor dem Regierungswechsel auch versucht, weiter Druck auszuüben.
Wie sieht der aus, der Druck?
also die Verhandlungen auch mit den USA oder mit dem Westen sind da sehr vielschichtig. Die Türkei möchte schon sehr lange neue Kampfflugzeuge bekommen. Mhm. Und ich würde mal davon ausgehen, dass hinter verschlossenen Türen halt zum Beispiel gesagt wird, die Chancen, dass ihr diese Flieger kriegt, erhöhen sich, wenn ihr auf der Sanktionsseite mit uns enger zusammenarbeitet. Mhm. Offiziell heißt es nur, sagt dann die amerikanische Delegation, wir sind sehr besorgt über diese Entwicklung und rufen unseren Partner auf, da ein genaueres Auge zu werfen. Aber wie das dann konkret hinten ausformuliert wird, das erfährt man ja meistens nicht.
Okay. Also der Westen will eigentlich verhindern, dass sich die Türkei zu sehr den Russen auch annähert. Das heißt, man umgarnt sie. Gleichzeitig versuchen die Europäer, die Türkei auch bei dieser Friedensmission irgendwie ins Boot zu holen. Eben bei dieser Koalition der Willigen waren sie ja auch dabei.
Ja, also die Türkei umgeht ja nicht die Sanktionen oder hat nicht geholfen, die Sanktionen zu umgehen, weil man Russland unterstützen will, sondern man hat das gemacht, um sich selber zu stärken. Das ist, weil man davon ökonomisch profitiert hat. Dasselbe ist mit dem Getreidehandel, der über das Schwarze Meer lief. Und das ist auch letztlich Erdogans Selbstverständnis. Er macht nicht etwas für andere. Mhm. Also er sagt nicht, ich bin auf der russischen Seite oder auf der Seite des Westens, sondern ich gucke, was die türkischen Interessen sind und ich versuche, die Vorteile meines Landes zu maximieren. Und das ist diese Politik der 360 Grad. Ja. Und genau darin besteht die Herausforderung, dass man einen schwierigen Partner wie die Türkei, auch es dem Westen es gelingt, die Zusammenarbeit in den Bereichen zu intensivieren, wo man gemeinsame Interessen hat. Mhm. Und eben andere Themen, darüber haben wir eingangs gesprochen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, fallen da natürlich unter den Tisch.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Erdogan oder die Türkei, das ist ein sehr geschicktes Lavieren. Eben, du beschreibst es als 360 Grad Außenpolitik. Überall mitmischen, nirgends sich verscherzen. Das zeigt aber auch das große Selbstbewusstsein von Erdogan, dass er sich das überhaupt leisten kann, dass er da nirgends Sorge haben muss, dass er zu sehr unter Druck kommt. Gilt das auch für die Region? Also zeigt sich da dieses Selbstbewusstsein auch so als Stabilisator in der Region?
An Selbstbewusstsein hat es Erdogan bestimmt nie gemangelt. Der Unterschied ist, dass er zunehmend auch über die Mittel verfügt, seine eigene Politik oder die türkische Politik durchzusetzen. Und das sieht man auf jeden Fall auch in der Region. Also ich habe den Kaukasus erwähnt. Also Türkei war immer eng verbunden mit Aserbaidschan, aber seit den beiden Kriegen gegen Armenien hat sich das Kräfteverhältnis sehr stark verändert auf dem Kaukasus. Davon profitiert auch die Türkei.
Inwiefern?
Na, dass die Türkei mit Aserbaidschan jetzt die wichtigsten Ordnungsmächte sind im Südkaukasus und Russland an Bedeutung verloren hat nach über 200 Jahren. Mhm. Und der Krieg gewonnen in Aserbaidschan, da haben viele Faktoren hineingespielt, aber er wurde auch dank türkischer Rüstungstechnologie gewonnen. Also das ist vielleicht ein Faktor. Mhm. Syrien, die Türkei war das einzige Land, das bis zuletzt die Rebellen in Idlib unterstützt hat. Diese Rebellen, die jetzt letztlich Assad gestürzt haben und die neue Machtbasis darstellen. Die Türkei hat selber nicht mehr daran geglaubt, dass das klappt. Das ist etwas ironisch, weil Erdogan eigentlich dabei war, die Beziehung zu Assad zu normalisieren. Aber trotzdem ist er einer der Gewinner, dass Assad jetzt weg ist und dieses islamistisch angehauchte Regime jetzt die Macht in den Händen hält. Mhm. Das heißt, kein Land verfügt über so starken Einfluss auf Syrien wie die Türkei. Mhm. Und Syrien ist wichtig für das gesamte östliche Mittelmeer, ist aber auch wichtig wegen der Flüchtlingsfrage. Das ist wieder für Europa sehr relevant. Also die Türkei ist eine Ordnungsmacht in der größeren Region. Und so hat sich Erdogan auch immer verstanden. So hat er auch die Rolle seines Landes immer verstanden. Man muss wissen, Erdogan möchte ja sein Land zurückführen zu alter Größe. Mhm. Erdogan möchte nicht sein Land in ein zweites Osmanisches Reich verwandeln, aber er möchte, dass das Land wieder diese Bedeutung hat. Ein Machtpol, ein unabhängiger Machtpol, mit Zentrum Kleinasien, Anatolien, Istanbul und von dort aus strahlt man in alle 360 Grad, strahlt man die eigene Macht aus. So sieht sich Erdogan, so sieht Erdogan sein Land und er ist diesem Anspruch in den letzten Jahren näher gekommen.
Mhm. Und der Westen lässt ihn gewähren, eben aus den genannten Gründen, aber auch, nehme ich an, weil es den Europäern entgegenkommt. Wenn Erdogan die Rolle des Stabilisators in der Region übernimmt, dann müssen sie nicht in die Bresche springen, oder?
Ja, man hat ja die Mittel gar nicht. Und nochmal, es kommt immer darauf an, wo sich die Interessen überschneiden. Also bei der Flüchtlingspolitik ist das ja sehr, sehr offensichtlich. Man bezahlt Erdogan oder man bezahlt der türkischen Regierung Geld dafür, dass sie die Flüchtlinge aufhält, weiter nach Westen zu gehen. Im Kaukasus habe ich schon erwähnt. Es gibt aber auch Orte, wo sich die Interessen nicht überschneiden. Und besonders deutlich ist es natürlich in Israel. Also Erdogan ist der lauteste Kritiker des israelischen Kriegs gegen Gaza. Sehr heftige Töne schlägt er an, auch mit sehr viel antiwestlicher Rhetorik. Und da gibt es natürlich stärkere Spannungen. Aber in Europa sagt man, wie eben auch bei den innenpolitischen Fragen in der Türkei, hier ist man sich nicht einig. Aber wir lassen uns von diesen Streitpunkten nicht davon abbringen, in anderen wichtigen Bereichen zusammenzuarbeiten.
Ich würde gerne noch mal kurz auf die Migrationseffekte eingehen. Du hast erwähnt, dass Erdogan es sich einiges kosten lässt, um für Europa den Schleusenwärter zu spielen. Gleichzeitig ist es auch ein, wie wir Schweizer sagen, ein gäbiges Druckmittel. Ist es da nicht irgendwie naheliegend, dass die Europäer sich mit Kritik an Erdogan zurückhalten, weil sie fürchten, dass er sonst die Schleusen öffnet und neue Flüchtlingsströme nach Europa kommen?
Ja, genau. Aber es ist nicht so, dass Erdogan den Flüchtlingsdeal abgeschlossen hat, weil er innenpolitisch freie Hand haben will. Ich glaube, Erdogan war es letztlich immer ziemlich egal, was die Europäer gedacht haben über den Zustand der türkischen Demokratie. Die Überlegung ist, wir erhöhen unsere Bedeutung gegenüber Europa, ganz generell. Wir wollen unser geopolitisches Gewicht erhöhen. Und das tun wir in Rüstungsfragen, das tun wir in geostrategischen Fragen, das tun wir auch durch dieses Flüchtlingsabkommen. Aber auch da, Erdogan hat sich nicht nur auf diesen Deal eingelassen, um die Europäer erpressen zu können. Also ich glaube, das ist etwas zu vereinfacht dargestellt. Die Türkei hat auch einfach mit einigem Recht, finde ich, gesagt, wir haben fast 4 Millionen Menschen, die ihr nicht wollt, für die wir aufkommen müssen. Und wenn ihr wollt, dass wir sie zurückhalten, wenn ihr wollt, dass wir sie versorgen,
da wollen wir auch was dafür, ne?
Müsst ihr euch daran beteiligen. Und nur schon die Schulkosten, also zum Beispiel die Schulkosten sind um ein Vielfaches höher als das, was die EU bezahlt. Es ist nicht so, dass man sich von den Europäern alles bezahlen lässt. Trotzdem, es trägt zu dieser Dynamik bei, über die wir sprechen.
Aber ist es Erdogan denn auch ein Anliegen heute, dass die Europäer endlich mal akzeptieren irgendwie, dass er da ein anderes Verständnis von Staatsführung hat, also seine autoritären Züge schlucken soll? Oder was will Erdogan denn genau als Gegenleistung für seine gewichtige Rolle in all den Bereichen jetzt, die wir angesprochen haben?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es ihm einfach mittlerweile relativ egal ist, was die Europäer in dieser Hinsicht denken, weil ja eben die EU-Beitrittsperspektive ist schon lange vom Tisch. Also ein Europa, das ein Land wie Nordmazedonien nicht aufnehmen kann mit 2 Millionen Einwohnern, kann auch 85 Millionen Türken nicht aufnehmen. Und also ich glaube, diese Rechtsstaatlichkeitsdebatte hat sich leider fast vollständig verabschiedet aus dem türkisch-europäischen Verhältnis. Aber natürlich will er Dinge von den Europäern. Die Kritik, wie gesagt, ich glaube, die ist ihm egal. Aber was er will, er hat seine eigenen sicherheitspolitischen Interessen. Auch die Türkei braucht die NATO. Die Türkei ist in den 50er Jahren den NATO beigetreten aus Rückversicherung gegen Russland. Man hat weiterhin Türkei und Russland sind Konkurrenten. Türkei und Iran sind Konkurrenten. Die Türkei möchte auch aus Eigeninteresse Teil einer neuen europäischen Sicherheitsordnung sein. Denn wenn der amerikanische Nuklearschirm irgendwann nicht mehr da ist, hat auch die Türkei ein Problem.
Ja, unangenehme Nachbarschaft, ne?
Schwierige Nachbarschaft. Das sagt die Türkei auch zu Recht. Das ist das Land mit der schwierigsten Nachbarschaft. Und da will man auch etwas und man möchte da mit den Europäern zusammenarbeiten. Nochmal, weil man dieselben Interessen hat in diesem Bereich. Man hat aber auch wirtschaftliche Interessen. Das kommt bei jedem Gespräch mit den Europäern, kommt das vor. Es geht um das neue Zollabkommen. Das würde Exporte in die EU erleichtern. Es geht um die Lockerung von Visabestimmungen. Visafragen sind ein ewiger Streitpunkt zwischen der Türkei und Europa. Und das sind ganz bestimmt Punkte, die hinter den verschlossenen Türen auch besprochen werden. Es gibt auch im Rüstungsbereich, die Türkei ist nicht autonom. Ich habe gesagt, die Rüstungsindustrie ist sehr stark, hat starke Fortschritte gemacht, aber es gibt zum Beispiel Bereiche, wo man immer noch auf ausländische Technologie angewiesen ist, zum Beispiel bei Motoren für Drohnen oder für Flugzeuge oder für Hubschrauber, da braucht man westliche Technologie. Der größte Streitpunkt während langen Jahren war dieser Eurofighter, dass Deutschland gesagt hat, wir wollen das nicht in die Türkei exportieren, weil wir nicht wissen, wie der dann eingesetzt wird gegen die Kurden im Nordirak oder wo auch immer. Und das sind die Forderungen, mit denen Erdogan an die Europäer herantritt. Also bin seit 2018 in der Türkei und die Lira, als ich kam, war bei 5 Lira in Euro, jetzt ist sie bei 43 oder 42, also nur um mal zu zeigen, was da passiert ist. Wirtschaftliche Fragen, Rüstungsfragen, Sicherheitsfragen und da will die Türkei auch eine Gegenleistung.
Okay. Aber könnte man auch da ein bisschen zynisch sagen, die Europäer wollen vielleicht gar nicht unbedingt, dass Erdogan seine, sagen wir mal, Demokratiedefizite aus dem Weg räumt, damit sie immer ein Argument haben, zu sagen, nee, also in die EU, da könnt ihr nicht Mitglied werden, Zollerleichterung müssen wir schauen, dass sie da wie so einen Köder haben?
Ja, also, ja, ich weiß nicht, ob man das so, ich glaube, man weiß auch in Europa über die Grenzen der eigenen Macht. Mein Europa kritisiert seit Jahren die Verhaftung von jemandem wie Osman Kavala, ein sehr wichtiger Philanthrop, von Selahattin Demirtas, dem wichtigsten kurdischen Politiker, die seit Jahren in Haft drin. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das verurteilt und die werden trotzdem nicht freigelassen. Also man weiß auch, dass man da nicht weiterkommt. Es gab eine Zeit, wo man auch in Europa daran glaubte, dass die Türkei irgendwann Teil der EU werden könnte. Ich glaube aber, dass sich die wichtigen Entscheidungsträger in Europa von dieser Vorstellung schon lange verabschiedet haben. Also deswegen, diese Wertedebatte verliert an Bedeutung. Man sagt, wir wollen die Türkei nicht dahin hinführen, dass dort dieselben Werte gelebt werden wie bei uns, sondern wir wollen, es soll eine privilegierte Partnerschaft geben, dass wir in den Bereichen zusammenarbeiten können, wo wir beide gemeinsame Interessen haben. Das ist eine sehr realpolitische Sicht der Dinge, die von vielen Leuten kritisiert wird und ich zu Recht, ich finde auch, also gerade in der Türkei, die überzeugtesten Europäer, die pro-westlichsten Menschen, die sagen immer, ihr habt uns, dadurch, dass ihr so früh uns die Tür vor der Nase zugeschlagen habt, dass Sarkozy und Merkel damals gesagt haben, die Türkei hat keinen Platz in der EU, ist auch jeder Anreiz verloren gegangen, dass sich dieses Land reformiert. Kann man lange drüber reden, ob das jetzt so ursächlich war, aber das ist die Stimmungslage.
Ja.
Das Verhältnis zur Zusammenarbeit ist zurzeit sehr realpolitisch und da geht es halt um andere Dinge als um den Zustand der türkischen Demokratie.
Ja. Also die geopolitischen Interessen des Westens sind einfach zu groß, erzählen Ressourcen, Sicherheit und Macht mehr als Emotionen. Und der Neo-Sultan, der kann jetzt einfach walten und schalten, wie er will, der Westen lässt ihn gewähren. Gibt es denn gar keine rote Linie oder Volk, was ist deine Einschätzung, wie es weitergeht?
Genau, also ich will sagen, es gäbe schon Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Die Frage ist, will man das in Europa? Ich glaube, man zurzeit haben, wie gesagt, diese Wertegemeinschaft, die man in Anspruch nimmt, die hat einfach nicht dieselbe Bedeutung wie die gemeinsamen Interessen. Man weiß, das ist die Türkei, ein einflussreicher, wichtiger Staat, bei unseren sicherheitspolitischen Interessen in vielen Bereichen, mit denen wir zusammenarbeiten können und müssen. Und das ist wichtiger als alles andere. Deswegen werden wir nicht Druck ausüben, um innenpolitische Prozesse zu beschleunigen, sondern wir werden alles daran setzen, dass wir in diesen sicherheitspolitischen relevanten Fragen zusammenarbeiten können. Und ja, um es auf die Formel zu bringen, die gemeinsamen Werte spielen im Moment nicht die gleiche Bedeutung. Es geht um gemeinsame Interessen.
Danke dir, liebe Volker.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war NZZ Geopolitik mit Türkei-Korrespondent Volker Papst zur geostrategischen Schlüsselrolle, die der Türkei zukommt. Mehr denn je. Mein Name Marlin Oehler. Über Anregungen und Feedbacks freue ich mich. Einfach eine Mail an marlin.oehler@nzz.ch. Danke fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.